Kannst du bitte nochmals ausführen, was genau sind für Kürzungen beim Bundeskulturfonds geplant und wer ist davon betroffen?
Ja, also die Bundeskulturfonds sollen um die Hälfte reduziert werden, die Gelder. Und das Geld für das Bündnis internationaler Produktionshäuser soll gänzlich gestrichen werden. Das bedeutet vor allem, dass die Antragslage für freischaffende KünstlerInnen in der freien Kulturszene geringer werden. Das heißt, KünstlerInnen können weniger Geld beantragen bei den Bundeskulturfonds, die einen ganz maßgeblichen Beitrag zur Entstehung von unterschiedlichen Formaten, also sei es sozusagen Rechercheprojekte, aber auch Projektförderungen treffen. Und das Aus für das Bündnis ist insofern dramatisch, weil das Bündnis sozusagen für alle Sonderprojekte zuständig ist. Also die haben einen ganz speziellen Fokus auf Projekte von Menschen mit aus unterschiedlichen Marginalisierungen kommend. Sie ermöglichen Residenzen von KünstlerInnen und Gruppen, was sozusagen auch ein Arbeiten ermöglicht überhaupt, eine Konzeptarbeit ermöglicht, aber auch ganz explizit zum Beispiel KünstlerInnen, die in ihren Heimatländern verfolgt werden oder gefährdet sind. Das Bündnis arbeitet aber auch an der Erschließung neuer ZuschauerInnengruppen und Begegnungsräume und sich zur Aufgabe gemacht, eine Bildungs- und Vermittlungsarbeit zu leisten, die, finde ich, in der Kultur unabdingbar ist.
Ja, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten stellen ja für viele freie KünstlerInnen ohnehin schon seit Jahren eine kaum zumutbare Belastungsprobe dar. Und gerade auch der Fonds Darstellende Künste und die international vernetzten Produktionshäuser bilden ja da auch eine ganz existenzielle Grundlage für freie KünstlerInnen. Und obwohl die Bedarfe der freien KünstlerInnen Claudia Roth bekannt sind, handelt das BKM dennoch gegen diese Bedarfe. Um nochmal etwas konkreter zu machen, wie sehr die geplanten Kürzungen die Betroffenen gefährdet, würdest du uns vielleicht auch mal einen Einblick von dir geben, wie sich die Änderungen auch bei dir als KünstlerIn auswirken würden?
Ja, also es ist so, dass wir, wenn wir frei arbeiten, wir bestimmte Zeiträume bezahlt bekommen, für die wir Anträge stellen. Das heißt, ich stelle einen Antrag auf eine Projektförderung und bekomme dann sozusagen einen Etat X, den ich verwalte, den ich auch dann jetzt als künstlerische Leitung dann an andere Performenden, die in meinen Stücken performen oder aber auch Ausstattung machen oder Video und Licht auszahle. Das heißt, ich bin sozusagen auch ArbeitgeberIn in meiner Position als RegisseurIn und Choreografin. Ich beantrage dieses Geld. Wenn ich eine Förderzusage bekomme, dann werde ich diese Produktion machen. Es ist nun so, dass in der freien, also die freie Kunst- und Kulturlandschaft ohnehin schon prekär arbeitet. Wir haben keine dauerhafte oder nur wenige der Soli-KünstlerInnen und KünstlerInnen-Gruppen haben eine dauerhafte Absicherung. Es gibt unterschiedliche Formate, in denen das möglich ist. Das sind aber nur sehr wenige, die davon profitieren oder die das erhalten. Also sei es sowas wie Basisförderung, was dann über mehrere Jahre geht. Aber die meisten sind sehr darauf angewiesen, einzelne Projekte gefördert zu bekommen und davon dann sozusagen auch ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Diese Arbeit an so Projekten bedeutet auch immer, dass man parallel sich auch weiterhin bewirbt auf Residenzen, auf Stipendien, auf Recherchestipendien und aber dann eben auch auf das nächste Projektgeld. Das heißt, wir sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Gelder zu akquirieren, weil wir keine durchgängige Bezahlung und damit auch keine durchgängige Absicherung haben. Jetzt wurde ja gerade der Mindestlohn auch festgesetzt, was total gut ist und total wichtig. Der ist trotzdem immer noch recht gering und ist für die meisten freischaffenden KünstlerInnen auch nicht so, dass man davon Rücklagen bilden kann. Wir sind also davon abhängig, immer wieder diese Projektanträge und dann dieses Geld zu bekommen. Wenn das jetzt minimiert wird, bedeutet das, dass manche einfach aus dem System rausfallen werden. Das heißt, wir haben dann nicht mehr die Möglichkeit, dauerhaft Projekte zu machen, dauerhaft Projekte zu gestalten und damit auch einen Lebensunterhalt zu gestalten. In meinem Fall ist das so, dass ich ja sehr unterschiedliche Berufe innerhalb der Kulturszene ausübe. Das heißt, ich bin Choreografin und Regisseurin und ich spiele aber auch. Und das auch an Institutionen. Für mich ist das sozusagen auch eigentlich die einzige Möglichkeit, von meinem Beruf zu leben, dass ich diese sehr unterschiedlichen Dinge tue an sehr unterschiedlichen Häusern. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Hannover und spiele hier an der Staatsoper. Das ist ein Großteil meines Einkommens dann. Und ich kann mir weiterhin erlauben, in der freien Kunst zu arbeiten. Für viele ist das nicht der Fall. Viele haben nicht dauerhaft diese durchgängige Absicherung von Projekten. Das heißt, viele meiner KollegInnen müssen auch andere Jobs nebenbei machen und sich noch was anderes dazu verdienen. Jede Art von Streichung wird so meines Erachtens zumindest dazu führen, dass KünstlerInnen nicht mehr ihren Beruf ausüben können, weil sie einfach keinen Lebensunterhalt verdienen oder nicht genug. Das bedeutet, dass KünstlerInnen auch aufhören, diesen Beruf auszuüben. Und das bedeutet, dass die Szene kleiner wird. Das bedeutet, dass die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit, die Diversität kleiner wird. Und wie wir wissen, ist ja meistens auch der Moment, in dem das Geld knapper wird, betrifft das meistens Menschen mit Marginalisierungserfahrungen. Das finde ich eigentlich das Katastrophale an dieser Ankündigung.
Ja, jetzt bist du auch schon darauf eingegangen. Es sind ja auch die freien KünstlerInnen und KünstlerInnen-Kollektive, die eben mittels ihrer künstlerischen Praxis auch gegen verschiedene Diskriminierungsformen kämpfen, wie Rassismus, Ableismus, Sexismus, Klassismus, wie auch weitere Diskriminierungsformen und die eben, wie du auch schon meintest, marginalisierten Stimmen Gehör verschaffen. Das heißt, eigentlich tun sie das, was es gerade jetzt so nötig braucht, um den antidemokratischen Entwicklungen, wie du es auch in dem Appell der Petition schon deutlich machst, etwas entgegenzusetzen, dem Erstarken von rechten Strukturen. Und genau an diesen Stellen wird nun massiv gespart. Was denkst du, wie wird das die Kulturlandschaft langfristig auch verändern, wenn diese so wichtigen Räume wegbrechen? Was siehst du da langfristig für eine Entwicklung auch gesellschaftlich?
Also erstmal muss ich noch dazu sagen, dass wir natürlich gerade versuchen, dass das abgewendet wird. Ne? Also wir sind alle, deshalb sind wir da am Montag bei dieser Pressekonferenz auch zusammengekommen. Deshalb habe ich die Petition gestartet, weil wir uns natürlich erhoffen, dass diese geplanten Kürzungen korrigiert werden. Und das Gute ist, dass wir jetzt so viele sind und zusammenstehen und vielleicht sogar eine Möglichkeit darauf haben, dass im Gegenteil der Etat erhöht wird. Ne? Also wir sind sozusagen, das will ich nur einmal dazu sagen, das ist sozusagen, die gehen jetzt ja in die Verhandlungen, aber das ist noch nicht entschieden. Ne? Deshalb kämpfen wir dafür. Deswegen ist auch so eine Berichterstattung so wichtig, wie ihr sie gerade macht, dass man versteht, dass die Kürzungen sind angekündigt, aber noch nicht vollzogen. Und für uns ist es total wichtig, dass wir ja von möglichst vielen Seiten den Druck aufbauen, damit die Politik versteht, wie notwendig und wichtig das ist. Mhm. Naja, ich glaube, dass sozusagen Demokratisierung der Demokratie, wie Alexander Kaschnier von N-Company gesagt hat, ist ja was mit Weiterdenken oder Weiterentwicklung zu tun hat. Und ich glaube, dass die freien Künste ja ein Forschungsfeld sind und einen Bildungsauftrag haben, genau die Stimmen hörbar und sichtbar werden zu lassen, die in einer Form von patriarchaler, kapitalistischer, neoliberaler Gesellschaft, in der wir leben, so wenig Platz haben bisher. Und wir haben, finde ich, in den letzten Jahren ganz deutlich gesehen, dass Menschen mit Marginalisierungserfahrungen mehr in den Fokus von, also Intersektionalität und Gemeinschaftsbildung mehr in den Fokus von Medien und Gesellschaft und vor allem Kultur rücken und dadurch natürlich eine Form von Vielfältigkeit und aber auch sozusagen eine Form von Identifikation möglich wird. Also unsere Gesellschaft besteht ja nicht nur aus einer Gruppe von Menschen, sondern wir leben in einer wahnsinnig heterogenen und diversen Gesellschaft. Und ich finde, dass die Kultur und die Kunst die Aufgabe hat, diese abzubilden, die allen Menschen eine Art von Identifikationsraum zu bieten. Und in dem Moment, in dem an der freien Kunst gespart wird, das ist ein bisschen so wie an den Zukunftslaboren zu sparen, an den Räumen zu sparen, in denen sich Menschen wiederfinden, wieder begegnen, neue Gesellschaftsformen erdenken, Utopien spinnen, ja, aber auch Menschen Räume geben, sichere Räume geben, aber auch Denkräume geben, die in der Gesellschaft so rar sind, ne, weil wir so viel mit anderen Dingen beschäftigt sind. Und ich glaube, dass der Wegfall davon, das ist ja auch ein aktivistischer Vorgang, das ist ja ein politischer Vorgang, zu sagen, wir bilden Diversität ab, wir kämpfen für Gleichstellung, wir kämpfen für Gemeinschaftsbildung, wir kämpfen für die zukunftsweisende heterogene Gesellschaftsbildung und das sozusagen einzudampfen, weil ich glaube, das wird passieren. Ne? Also dass ganz viele dieser ganz tollen KünstlerInnen, die es jetzt gerade so schaffen, eine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die wegfallen, das ist, ja, ich kann das sozusagen nur aus meiner künstlerischen Perspektive beschreiben, dass das ganz traurig wird und ganz flach und ganz grau und sozusagen auch bedeutet, dass Publika, die akquisiert worden sind. Ne? Also ich finde, das hat man so ganz, also ich bin ja auch Teil von Act Out und mit UnterzeichnerInnen und wir haben das so in den Jahren nach der Veröffentlichung ganz stark gemerkt.
Darf ich kurz einschieben?
In dem,
Ja. Das ist ein Manifest, wo KünstlerInnen ihr Coming-out öffentlich machen, weil jetzt vielleicht nicht alle wissen, was Act-out ist.
Ja. Ja, genau. Also es waren 185 KünstlerInnen, SchauspielerInnen, die sich als queer geoutet haben und die vor allem eingefordert haben, dass in der Medienlandschaft mehr queere Geschichten repräsentiert werden. Und wir haben das vor allem eingefordert, weil wir das Gefühl hatten, es gibt Publika dafür. Ne? Es gibt einen Wunsch von einer jüngeren Generation auch, sich zu identifizieren. Die schauen halt das deutsche Fernsehen nicht mehr, weil sie sich da nicht sehen, weil es sozusagen keine Geschichten gibt, die von ihnen erzählen. Deswegen wandern alle zu Streamingdiensten ab. Und nach der Pandemie gab es so eine ganz massive Beobachtung, die wir alle gemacht haben, nämlich dass die Stadt- und Staatstheater, also die Institutionen, lange leer geblieben sind. Das Publikum ist eigentlich ganz schwer nur zurückgekommen. Das hat bestimmt was mit gefährdeten Gruppen zu tun, aber auch mit Geld und dann sozusagen auch damit, ja, dass die Räume wie so wieder erschlossen werden mussten. In der freien Theaterlandschaft war das überhaupt nicht so. Sobald die Häuser wieder aufgemacht haben, waren die sofort wieder voll. Und für mich ist das eigentlich wie ein Zeichen dafür, dass es diese Räume so stark braucht, so als Begegnungsorte auch für diese neuen Publikumsgruppen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Verteilung der geplanten Gelder schauen, der Haushalt des Kulturbereichs im Kanzleramt ist mit ca. 50 Millionen auf 2,2 Milliarden Euro erhöht worden. Der Etat für Ausgaben im Kulturbereich ist also eigentlich gewachsen. Das heißt, die Budgetierung des Bundeskulturfonds ist vor allem eine Frage der Priorisierung. Und wenn wir jetzt darauf schauen, wo die Gelder nun hinfließen werden, gestärkt wird zum Beispiel die Filmwirtschaft, die wieder konkurrenzfähiger werden soll. Das hat nun Claudia Roth ja schon vor der Berlinale groß angekündigt. Gestärkt wird auch die kulturelle Filmförderung. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Gedenkstätten erhalten mehr Gelder. Das sind wichtige Bereiche, aber trotzdem, warum wird ausgerechnet bei vielen der ohnehin schon prekären Kunst- und Kulturbereichen gespart, die nötiger als mitunter vielleicht Stiftung Preußischer Kulturbesitz braucht? Was ist da deine Erklärung?
Ja, dazu bin ich, glaube ich, zu wenig PolitikerIn, weil ich natürlich irgendwie so eine relativ vielleicht naive Ansicht vertrete, dass Geld gerecht verteilt werden soll. Und das bedeutet für mich auch, dass die Schwächeren mehr bekommen sollten oder mehr gefördert werden sollten als die, die sowieso schon ganz oben sind und stark und abgesichert. Ich kann es mir nicht erklären, außer, also ich meine, es gibt sozusagen unterschiedliche Theorien dazu. Ich finde, die gefährlichste ist, AfD-WählerInnen-Stimmen abzugreifen und wie so einer rechten Politik schon Weg zu bereiten, weil das ein Ansinnen ist, was sozusagen aus dem rechten Spektrum der Politik auch immer wieder geäußert wird, die Kultur zu vereinheitlichen, die großen Häuser zu fördern und das sei ausreichend. Aber ich habe keine Erklärung so richtig dafür, wie genau an den schwachen Stellen sparen wollen. Das kann ich nicht beantworten, das muss Claudia Roth beantworten.
Mhm. Welche Spielräume seht ihr denn, um im gesellschaftlichen Bewusstsein mehr für die politische Relevanz und Bedeutung eben eurer Kunst- und Kulturformen zu sensibilisieren, also die Kunstform der freien Kunst- und Kulturszene?
Da sind wir jetzt gerade dabei. Ne? Das ist natürlich auch, muss man auch nochmal sagen, es ist alles aktivistische Arbeit, die wir hier gerade leisten, die unentgeltlich ist. Also das heißt, auch diese Pressekonferenz mit den 20 anderen KünstlerInnen, die wir veranstaltet haben am Montag, das ist alles unentgeltliche politische Arbeit. Was sich aber daran zeigt, ist, dass jetzt die Petition fast 35.000 Unterschriften hat, also wir sind kurz davor, diese 35.000 Marke zu knacken. Das sind natürlich nicht alles KünstlerInnen, sondern das sind auch ZuschauerInnen und wir merken so in Gesprächen, also die Häuser führen ja auch immer wieder Gespräche mit ZuschauerInnengruppen, dass die ein ganz großes Interesse haben daran, dass dieser Raum erhalten bleibt. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass die Sichtbarkeit, die wir gerade erschaffen und die Vielstimmigkeit und auch sozusagen die Masse an Personen, die sich dazu äußern und verhalten, vielleicht die Wichtigkeit unterstreicht. Aber es ist jetzt erstmal der Versuch, vor allem eine Aufmerksamkeit dafür zu erschaffen, eine Berichterstattung zu erschaffen und nochmal zu erklären, wie schwerwiegend das auch ist. Also auch allen anderen, die sozusagen an diesen Orten dranhängen, ne, an dieser Kunst dranhängen. Also das betrifft ja auch dann Journalismus schlussendlich zum Beispiel. Ich bin jetzt eingeladen zum Gespräch ins Bundeskulturministerium am Montag und danach weiß ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, was wir noch alles machen können.